NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach mit diesen Themen. Schwierige Reise an den Nil, der Papst in Ägypten. Zukunftssorgen und Gerechtigkeitslücken. Ein Gespräch mit dem Sozialethiker und Jesuiten Friedhelm Hengsbach zum Tag der Arbeit. Außerdem Abendland und Zuckerfest über das neue Buch des Hamburger Kabarettisten Kerim Pamuk. Und Turmfalke, Luther, Rose und Gemeindegarten. Welche Rolle spielt der Artenschutz in Kirchengemeinden? Papst Franziskus ist mittlerweile von seiner Kurzvisite aus Ägypten nach Rom zurückgekehrt. Rund 3 Wochen nach den jüngsten Anschlägen auf 2 koptische Kirchen des Landes galt der Besuch in Kairo vor allem als Hoffnungszeichen für die Christen des Landes. Das katholische Kirchenoberhaupt wollte ein Zeichen für Dialog und Frieden setzen. In Ägypten kam er mit Vertretern der katholischen Minderheit, mit den koptischen Christen sowie mit Muslimen zusammen. Aus Kairo berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Für Präsident Abdel Fattah al-Sisi hätte diese Reise nicht besser laufen können. Der Papst, das Oberhaupt von fast 1,3 Milliarden Katholiken in aller Welt, gab sich die Ehre, sagte nette und nicht zu konfliktreiche Worte über den Dialog zwischen den Religionen. Und al-Sisi, der die Muslimbrüder in Ägypten hart bekämpft, dessen Regierung immer wieder nicht nur für Reformen gelobt, sondern auch für Menschenrechtsverletzungen getadelt wird, musste diesen Elfmeter einfach nur verwandeln. Wir halten Ihren historischen Besuch in Ägypten heute für eine Botschaft, die die Beziehungen der Anerkennung und des Respekts zwischen Ägypten und dem Vatikan untermauert. Unsere Beziehungen basieren auf dem gemeinsamen Glauben an die hohen Moralwerte der Offenbarungsreligionen, auf dass diese Werte Grundlage für ein menschliches Zusammenleben in Frieden und Liebe werden, sowie eine Hürde gegen die Verbreitung der Konflikte, die nur Gewalt und Zerstörung verursachen. Mit solchen Worten rannte der Präsident offene Türen ein. Der Papst hatte ja angekündigt, als Brückenbauer kommen zu wollen, auch wenn das Motto der Reise, der Papst des Friedens im Ägypten des Friedens, vielleicht etwas geschönt war. Zum Abschluss feierte der Papst eine Messe mit rund 15.000 Katholiken, die zur Sicherheit in ein Stadion des Militärs verlegt worden war. Eine Messe teils mit koptischen Gesängen, 2 Kampfhubschrauber kreisten über der Szenerie. Schon vorher hatte man an jeder Ecke schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten gesehen. Und dennoch sprach der Papst vom Frieden. Gott gefällt nur der Glaube, der sich zum Leben bekennt, denn der einzige Extremismus, der den Gläubigen erlaubt ist, ist der der Nächstenliebe. Jeder andere Extremismus kommt nicht von Gott und gefällt ihm nicht. Das vielleicht entscheidende Treffen dieser Reise aber war das mit dem Großimam der Azhar-Universität, einer der höchsten Autoritäten des sunnitischen Islam. Die beiden Religionsführer umarmten sich und waren sich wieder einig. Wir sollten die Religion nicht für die Verbrechen jeder kleinen Gruppierung verantwortlich machen. Zum Beispiel ist der Islam keine Religion des Terrorismus. Nur weil eine Gruppe ohne Sorge islamische Texte manipuliert und aus Unkenntnis missinterpretiert, dann vergießen sie Blut, töten Menschen und verbreiten Zerstörung. Und Franziskus, der Brückenbauer, entgegnete: Gemeinsam wiederholen wir von hier aus ein deutliches und eindeutiges Nein zu jeglicher Form von Gewalt, Rache und Hass, die im Namen der Religion oder im Namen Gottes begangen werden. Gemeinsam bekräftigen wir die Unvereinbarkeit von Gewalt und Glaube, von Glauben und Hassen. Die hassen, die radikalen Krieger, vorgeblich im Namen der Religion, die Hardliner und Gewaltverherrlicher, erreicht man sowohl kaum. Immer wieder hatte es in den letzten Wochen in Ägypten Terroranschläge auf koptische Kirchen gegeben. Erst am Palmsonntag waren 45 Menschen bei Selbstmordanschlägen auf 2 Kirchen gestorben. Aber nicht zu vergessen, die meisten Opfer der Terroranschläge im Nahen und Mittleren Osten sind immer noch Muslime selbst. Die 31-jährige Chantal ist Christin, hat die Papstmesse besucht. Der Papst hat ihr Mut gemacht. Wir haben in Harmonie gelebt, aber auf einmal gab es Differenzen. Natürlich ist dieser Dialog zwischen den höchsten Vertretern der Katholiken und des Islam total wichtig. Ich wünschte sogar, sie würden sich jeden Monat treffen, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen.
I wish that they meet even every month to have a better result. Yeah.
Doch dazu wird es nicht kommen. Der Papst flog am Abend wieder zurück nach Rom. Und auch die treuesten Anhänger wissen, bis zum echten Frieden zwischen den Religionen ist es noch ein weiter Weg. Immerhin, die Papstreise nach Ägypten hat die Basis für einen Dialog mit einem Teil des Islam etwas verbreitert.
Über den Papstbesuch in Ägypten berichtete Jan-Christoph Kitzler. Heute Abend predigt der katholische Sozialethiker Friedhelm Hengsbach beim traditionellen ökumenischen Gottesdienst am Vorabend des 1. Mai in der Oldenburger Lamberti-Kirche. Das Motto zum Tag der Arbeit lautet: Für eine Rente, die reicht. Vor der Sendung habe ich mit dem Jesuiten Friedhelm Hengsbach gesprochen und ihn gefragt, warum es diesmal gerade um das Thema Rente geht.
Ja, es ist eine Zukunftsfrage. Die gegenwärtigen Lohneinkommen, so wird ja auch öffentlich verkündet, steigen real und die Beschäftigung ist gut und die Arbeitslosenzahl geht zurück. Aber was danach kommt, wegen der relativ vielen atypischen Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeitarbeit, Befristung, und wenn die Rente nach den Erwerbseinkommen gemessen wird, dann bedeutet das natürlich, dass im Alter dann für bestimmte Gruppierungen extreme Armut entsteht. Und das, denke ich, ist schon eine Herausforderung, die gegenwärtig nicht so relevant ist, aber die für die Zukunftsaussichten also dramatisch wird.
Wird das sozusagen das Erbe der Agenda 2010 sein?
Genau, die Arbeitsverhältnisse sind ja wirklich entregelt worden. Die sozialen Sicherungssysteme sind deformiert worden. Die Folgen sind, dass eben halt ein Riss, so werde ich das in der Predigt auch verdeutlichen, ein Riss in der Mauer entstanden ist, der von oben nach unten geht.
Herr Hengsbach, Sie sind wie Papst Franziskus Jesuit. Der Papst hat mit Blick auf die kapitalistische Marktwirtschaft davon gesprochen, dass ein Wirtschaftssystem, das Menschen ausschließt, tötet. Eine radikale Kritik. Hat die katholische Kirche eigentlich Konsequenzen gezogen aus diesem Papstwort?
Dass sie den Anlass dieses Rundschreibens, die dramatische Situation der Geflüchteten, die also durch das Mittelmeer nach Europa wollen, aber dann aufgehalten werden oder sogar im Mittelmeer ertrinken, dass daraus eben halt zu folgern ist, wo sind die Ursachen und was ist der Hintergrund einer solchen Politik? Und da denke ich schon, dass der Riss, der innerhalb der Industrieländer und vor allen Dingen auch international stattfindet, zwischen den wenigen, die über ungeheure Ressourcen, Vermögen verfügen, über einen Lebensstandard, einen Luxusstandard auf der einen Seite und die dramatische Armut, die gerade in den Entwicklungsländern sich ausbreitet. Und die Ursachen liegen natürlich im Lebensstil der wenigen, sowohl was die soziale Situation angeht, auch was die Umweltzerstörung angeht. Und diese beiden Ursachen zusammengenommen machen also die kapitalistische Wirtschaft aus, die trennt, spaltet, zu Konflikten führt, die letztlich auch in kriegerischer Gewalt enden.
Herr Hengsbach, Sie stehen in der Tradition von Oswald von Nell-Breuning, dem Begründer der katholischen Soziallehre und vehementen Kritiker eines unkontrollierten Kapitalismus. Welchen Stellenwert hat in Ihrer Kirche oder in der Gesellschaft generell heute noch diese Kritik der katholischen Soziallehre?
Ich denke, dass die Kirchenleitungen natürlich im Schulterschluss mit den wirtschaftlichen und politischen Eliten auch zu stehen versuchen, und da eben auch Arm in Arm das gesamte System zu verteidigen versuchen. Aber in den Kirchen gibt es natürlich entsprechende Bewegungen, sowohl was die Frauenbewegung angeht, was die Friedensbewegung angeht und auch was die Umweltbewegung angeht, die im Bündnis mit Gewerkschaften, mit ATTAC oder mit Greenpeace oder mit Amnesty International sich engagieren aus dem Fundus oder aus dem Fundament der katholischen Soziallehre, die aber jetzt inzwischen nicht nur das soziale Element in den Vordergrund schiebt, sondern gleichzeitig auch dieses magische Dreieck zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, die erhalten bleiben soll, dem sozialen Zusammenhalt und drittens eben der ökologischen Nachhaltigkeit. In diesem Dreieck bewegen sich kirchliche Gruppen, Basisbewegungen, zivilgesellschaftliche Initiativen im Verbund mit anderen gesellschaftlichen Kräften.
Sie hatten den sozialen Zusammenhalt angesprochen. Immer mehr Menschen fühlen sich ja sozial und wirtschaftlich eher an den Rand gedrängt. Das spiegelt sich auch oft in Wahlen nieder, wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende in Frankreich. Sie haben soeben ein Buch veröffentlicht mit der ja auch päpstlichen Frage: Was ist los mit dir, Europa? Herr Hengsbach, lässt sich Europa noch zusammenhalten? Oder anders gefragt, wie kann man das Wiederentstehen von Nationalismen verhindern?
Ich finde, Europa muss einen Ausgleich finden. Es sind zwei Souveränitäten da, die nationalen Staaten, die ihre Souveränität auch nicht aufgeben dürfen, einschließlich der Regionen, die ja die emotionale Bindung der Menschen an die Europäische Union auch darstellen. Und auf der anderen Seite die zentrale Behörde oder die zentrale Institution. Und da muss ein Ausgleich gefunden werden zwischen der Zentrale und den nationalen Identitäten. Und zweitens ein Ausgleich auch zwischen den Nordländern, die sich als die Fleißigen betrachten, und den Südländern, die also von den Nordländern aus gesehen als verschwenderisch gelten. Das ist natürlich eine unerträgliche Arroganz der Nordländer. Und dann das Verhältnis der Westeuropäer zu den mittelosteuropäischen Ländern, die ja jetzt neu, jedenfalls seit dem Fall der Mauer, nach Westen gerückt sind. Und diese Spannung, die da existiert, die kann also auch nicht durch eine sehr arrogante Einstellung der alten Westländer gelöst werden, sondern da muss es ein Verhältnis auf gleicher Augenhöhe geben. Und das, denke ich, ist die Zukunft Europas, diese Balance zwischen den verschiedenen Regionen oder Ländern und der Zentrale auf der einen Seite und den nationalen Identitäten auf der anderen Seite zu finden.
Der katholische Sozialethiker Friedhelm Hengsbach, der heute Abend zum Tag der Arbeit in der Oldenburger Lambertikirche predigt. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, bittet die Nachkommen der Opfer des Völkermords in Namibia vor mehr als 100 Jahren um Vergebung. Als Nachfolgeinstitution des einstigen evangelischen preußischen Oberkirchenrats, der seinerzeit im Auftrag aller deutschen evangelischen Landeskirchen gehandelt habe, bekenne sich die Kirche heute ausdrücklich gegenüber dem gesamten namibischen Volk und vor Gott zu dieser Schuld, heißt es in dem Dokument, das der Rat der EKD verabschiedet hat. Zwar hätten die in das damalige Südwestafrika entsandten deutschen evangelischen Pfarrer nicht selbst zu den Massentötungen aufgerufen. Durch die theologische Rechtfertigung von imperialem Machtanspruch und kolonialer Herrschaft sowie durch einen tiefsitzenden Rassismus hätten sie aber den Boden bereitet für den Tod vieler tausender Angehöriger der namibischen Volksgruppen. Dies sei eine große Schuld und durch nichts zu rechtfertigen, hieß es in dem Schreiben. Die jetzige Erklärung sei Ausdruck der bleibenden historischen und ethischen Verpflichtung der EKD, gemeinsam mit den Nachfahren der Opfer das Gedenken wachzuhalten, für die Anerkennung des Genozids einzutreten und an der Überwindung des damaligen Unrechts zu arbeiten, erklärte die EKD-Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber. Deutsche Kolonialtruppen hatten in Reaktion auf Aufstände zwischen 1904 und 1908 bei einem Vernichtungskrieg im Südwesten Afrikas Schätzungen zufolge bis zu 100.000 Herero und Nama getötet oder in den sicheren Tod in die Wüste getrieben. Etwa 40 kirchliche Institutionen haben sich in Norddeutschland zu einem Bündnis anlässlich des G20-Gipfels zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie vor und während des Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg mit Gottesdiensten, Andachten und Veranstaltungen die Beratungen begleiten und sich an friedlichen Aktivitäten beteiligen, hieß es zur Gründung. Man sei aber nicht gegen das Treffen an sich, sagte Hamburgs Bischöfin Kirsten Fers. Die Bündnismitglieder seien gegen Umweltzerstörung, ungerechte Wirtschaftsstrukturen und mangelnde Bildungschancen auf der Welt. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese sagte, mit Blockaden werde man die Probleme der Welt jedoch nicht lösen, sondern im Miteinander und Dialog. Der Gipfel sei eine Chance, Debatten anzustoßen. Die Veranstaltungen sollen in unterschiedlichen Formaten die Themen des Gipfels aufgreifen. SPD und CDU haben die jüngste Kritik der AfD an den beiden großen Kirchen zurückgewiesen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach in einem Brief an die Kirchenleitungen von einem Angriff in ungeheuerlicher Art und Weise. CDU-Generalsekretär Peter Tauber nannte entsprechende Äußerungen führender AfD-Politiker armselig und mimosenhaft. Der niedersächsische AfD-Landesvorsitzende Armin Paul Hampel hatte am vergangenen Wochenende auf dem Bundesparteitag unter dem Beifall der Delegierten zum Kirchenaustritt aufgerufen. Parteichefin Frauke Petri übte harsche Kritik an der Beteiligung der Kirchen an den Anti-AfD-Kundgebungen. Sie sprach von hässlichen, abwertenden und polarisierenden Bemerkungen. Der AfD-Co-Chef Jörg Meuthen hat sich vom Aufruf seines Vorstandskollegen Hampel distanziert. Die Frage der Mitgliedschaft in einer christlichen Religionsgemeinschaft sei eine rein persönliche und sollte nicht Gegenstand politischer Aufrufe sein, sagte Meuthen. Die Sonderausstellung Martin Luther im Nationalsozialismus ist am Freitag in der Berliner Topographie des Terrors eröffnet worden. Bis zum 5. November informiert sie vor allem darüber, wie die antisemitischen Spätschriften des Reformators von den Nationalsozialisten aufgegriffen wurden. Die Schau gibt auch Einblicke in die Lage der Kirche in dieser Zeit. Die Topographie-Stiftung beteiligt sich damit am Gedenkjahr 500 Jahre Reformation. Mit einem Festgottesdienst im Hildesheimer Dom wird morgen Vormittag das silberne Bischofsjubiläum von Norbert Trelle gefeiert. Die Predigt hält der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Am 1. Mai 1992 empfing Trelle von Kardinal Joachim Meissner die Bischofsweihe in Köln, wo er zunächst Weihbischof war. Am 11. Februar 2006 wurde er als Bischof des Bistums Hildesheim eingeführt. Am 5. September wird Trelle 75 Jahre alt und muss gemäß Kirchenrecht Papst Franziskus seinen Rücktritt anbieten.
Soweit die Meldungen. Wenn Frauen Auto fahren, dann werden ihre Beifahrer schwul. Diese überraschende und absurde Meinung vertrat 2011 ein islamischer Universitätsprofessor in Saudi-Arabien in einem offiziellen Gutachten für das saudische Königshaus. Für Kabarettisten eine Steilvorlage, die sich der Hamburger Kerim Pamuk für sein neues Buch nicht hat entgehen lassen. Sein Islamlexikon »Der Islam, das Islam, was Islam« ist aber nicht nur witzig. Kerim Pamuk möchte darüber aufklären, wie der Islam grundsätzlich zu verstehen ist. Von A wie Allah bis Z wie Zuckerfest. Jan Ehlert hat mit dem Kabarettisten gesprochen.
Darf ich Ihnen also vorstellen an dieser Stelle den Schläfer meines Vertrauens, den Dschihadisten der Herzen, mein mütterlicher Freund Kerim Pamuk.
In der Kabarettszene ist Kerim Pamuk ein Star. Immer gut für einen Witz, egal ob über Christen, Muslime oder andere Glaubensrichtungen. Auch in seinem Islamlexikon gibt es daher einiges, was man nicht ganz so ernst nehmen sollte.
Der Dönerspieß ist ein Vorzeigeprodukt der hiesigen Fleischindustrie und beinhaltet die besten Zutaten der Resteverwertung. In Spießen ist bisher alles Mögliche entdeckt worden, außer echtem Fleisch. Kommt im Koran nicht vor. Auch nicht in den bisher bekannten 300.000 Hadithen. Aber es wird sich garantiert noch ein Hadith finden, in dem sich Mohammed auch dazu geäußert hat.
Doch Pamuk will diesmal nicht nur als Kabarettist unterhalten, er möchte aufklären über die wichtigsten Begriffe des Islam. Zum Beispiel, was sind überhaupt Hadithe?
Hadithe sind Schriften, in denen die Sprüche und Taten des Propheten festgehalten sind. Das heißt, alles, was er von sich gegeben haben soll, wurde später von seinen Weggefährten oder von den Autoren, die wiederum die Weggefährten befragt haben, aufgezeichnet. Und diese Hadithe sind eben eine weitere Säule, die der Gläubige ranzieht, um zu bestimmten Urteilen zu kommen.
Urteile, die aber unterschiedlich ausgelegt werden können. Dass über die Lehren Mohammeds also diskutiert werden kann, ja diskutiert werden muss, davon ist Pamuk überzeugt. Und diese Diskussion will er nicht länger den Extremisten überlassen, weder den Islamisten noch den Islamfeinden.
Und ich denke, dass die Religion eine zu wichtige Sache ist, als dass man sie diesen Schreihälsen überlässt, die natürlich für sich beanspruchen, dass sie es sind, die für die wahre Religion sprechen. Und in meinen Augen tun sie es nicht und in meinen Augen dürfen sie es auch nicht. Und darum dachte ich, wäre so ein Lexikon, das vieles erklärt, ganz hilfreich.
Das ist es. Denn Pamuk erklärt die wichtigsten Begriffe des Islam, von A wie Allah bis Z wie Zuckerfest, unaufgeregt und sachlich fundiert. Und er räumt damit auf mit gängigen Vorurteilen. Homosexualität, schreibt er, ist lange Zeit im Islam erlaubt gewesen. Der Dschihad rechtfertigt nicht den Mord an anderen Menschen. Und die Scharia schreibt nicht vor, was man genau zu tun hat.
Die Scharia ist keine in Stein gemeißelte Gebotetafel, die der Prophet in seiner Lieblingshöhle nahe Mekka von Gott erhalten hat. Sie ist kein starres, bis in alle Ewigkeit gültiges und unveränderbares Regelwerk. Nach dem Tod Mohammeds dauert es 200 Jahre, bis man von einem islamischen Rechtssystem der Scharia sprechen konnte. Und dabei war der Koran nur eine Quelle der Rechtserkenntnis. Es kam und kommt bei der Scharia immer darauf an, wer sie ausübt und anwendet. Oder anders formuliert, Scharia ist, was du draus machst.
Moderne Frauenrechte und der Islam sind daher für Pamuk und für viele Muslime kein Widerspruch. Genauso wenig wie die Tatsache, dass man über den Islam selbstverständlich auch Witze machen darf. So wie in diesem lehrreichen und sehr lesenswerten Islamlexikon.
Nein, ich habe keine Befürchtung, weil es mir auch nicht darum geht, dass ich Gläubige verhöhne. Aber es geht mir darum, zu zeigen, was Leute aus dem Glauben machen und wie sie eben diesen Glauben zurechtbiegen, damit es in ihrem Weltbild funktioniert. Wie zum Beispiel eben, dass sehr viele Muslime nach dem Bonuscard-Prinzip ihren Glauben leben. Betest du viel? Bist du ein guter Muslim? Betest du wenig? Bist du ein schlechter Muslim? Und über diese Art und Weise der Religionsauslebung, da muss man sich lustig machen. Und das nehme ich auch für mich in Anspruch, dass ich das tun kann.
Jan Ehlert über das Buch von Kerim Pamuk, Der Islam, das Islam, was Islam. Das Lexikon für Durchblicker ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen und kostet 18 Euro. Vor genau 10 Jahren startete der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, gemeinsam mit den beiden großen Kirchen die bundesweite Aktion Lebensraum Kirchturm. Für seltene und schützenswerte Tierarten wollten die Initiatoren wieder mehr Nistmöglichkeiten schaffen. Denn viele der gut 55.000 Kirchtürme in Deutschland standen den Tieren nach Sanierungsarbeiten nicht mehr zur Verfügung. Vor allem in den Städten sind die Türme aber oft die einzigen sicheren Unterschlupfmöglichkeiten für Turmfalken, Schleiereulen, Dohlen oder Fledermäuse. Jetzt im Frühling quartieren sie sich dort ein. Alexander Meister hat nachgefragt, wie es aussieht mit dem praktischen Artenschutz in Kirchengemeinden.
Wenn die Falken schreien, wird's Frühling, weiß man in der evangelischen Bugenhagen-Gemeinde in Hannover. Im 42 Meter hohen Kirchturm können die Vögel zurzeit ungestört brüten. Gemeindesekretärin Johanna Krause hat sich besonders für das Falkenpaar eingesetzt. Eine von mehreren Aktionen zum Artenschutz in der Gemeinde.
Wir haben Nistkästen, wir haben das Insektenhotel, wir haben auch ein kleines Igelhotel, was die Kinder gebaut haben. Und wir haben auch eine wilde Blumenwiese angepflanzt und achten eben auch darauf, dass wir im Kindergarten selber im Außengelände das tier- und naturfreundlich gestalten. Also, dass da eben auch Insekten und Vögel ihren Platz haben.
Im Stadtgebiet Hannovers ist die Bugenhagen-Kirche eine von 2 Gemeinden, die der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, mit der Plakette Lebensraum Kirchturm ausgezeichnet hat. Seit genau 10 Jahren verleiht der Verband die Plakette an Gemeinden, die sich beim Artenschutz engagieren, sagt Kerstin Arnold, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle des NABU in Berlin.
Man muss bedenken, dass viele Kirchen auch saniert werden, dann häufig eben auch Gitter eingebaut werden, die vor allen Dingen auch erstmal Tauben fernhalten sollen, aber dann eben auch andere Gäste wie Dohlen oder auch Turmfalken, Schleiereulen oder auch Fledermäuse fernhalten und damit eigentlich ja einen Lebensraum versperren für bedrohte Arten.
Inzwischen sind es mehr als 1000 sogenannte Lebensraumkirchen im Bundesgebiet, die der NABU für sein Engagement ausgezeichnet hat. Gemessen an den geschätzten 55.000 Türmen in Deutschlands Kirchengemeinden macht das gerade mal 1,8% aus. Zwar sei das Bewusstsein für die Bewahrung der Artenvielfalt in den meisten Kirchengemeinden vorhanden, sagt Reinhard Behnhöfer, Leiter der Arbeitsstelle Umweltschutz in der Landeskirche Hannover.
Das heißt aber noch nicht, dass das vorhandene hohe Bewusstsein auch dazu führt, dass man alternativ handelt und sich der Mühe unterzieht, vom Konventionellen, vom Gewohnten, von der vorherrschenden Kultur sich zu distanzieren und andere Wege zu gehen. Und das ist erstmal unbequem und aufwendig.
Als man in der evangelischen Landeskirchenverwaltung Hannovers 2014 ein eigenes Projekt zur Verbesserung der Artenvielfalt schaffen wollte, musste das Umweltteam um Reinhard Behnhöfer schnell erkennen, dass man sich nicht allein auf das Prinzip Freiwilligkeit verlassen kann.
Und haben dann entdeckt, dass viele kommunale und kirchliche Friedhöfe wirtschaftlich zurzeit Schwierigkeiten haben. Und das ist für uns quasi das Einfallstor.
Seither bietet die Hannoversche Landeskirche den klammen evangelischen Friedhofsverwaltungen geldwerte Anreize an. Damit soll das Personal freie Rasenflächen durch bepflanzte Beete für Stauden, für Gebüsche oder Bäume ersetzen. Sie bieten Vögeln und Insekten bessere Lebensräume. So wie in der Landeskirche Hannovers scheint es auch im Bistum Hildesheim schwierig zu sein, genügend ehrenamtlich Engagierte für einen verbesserten Artenschutz zu gewinnen. Vom Umweltbeauftragten des Bistums, Jürgen Selke-Witzel, ist zu erfahren, die 119 katholischen Gemeinden dort haben bislang erst 9 Türme für seltene und geschützte Vogelarten geöffnet.
Alexander Meister über Artenschutz im Kirchturm. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Heute Nachmittag um 5:05 widmen wir uns im Forum am Sonntag den neuen Maschinen und ihren ethischen Grenzen. Der Titel: Roboter auf dem Vormarsch. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
Info. Wissen, was die Welt bewegt.